Folgendes ist kein Witz, sondern hat sich wirklich zugetragen. Jemand, der in der Gemeinde das Dekorieren übernommen hat, der hat es sich erlaubt, am ersten Advent einmal österlich zu dekorieren. Und jetzt kommt's, aus der Gemeinde hat es keiner gemerkt. Kein Witz. Der Text, den ich jetzt heute Morgen lese, der gehört an sich in die Passionszeit. Da siedeln wir ihn an. Also ich sage das gleich, damit sich nachher auf eine Frage hin niemand blamieren muss an der Stelle. Der Text steht in Johannes 18, 1 bis 14. Nach diesem Gebet überquerte Jesus mit seinen Jüngern den Bach Kidron. Auf der anderen Seite lag ein Garten. Dorthin ging er mit seinen Jüngern. Judas, der Verräter, kannte diese Stelle, denn Jesus hatte sich oft mit seinen Jüngern dort aufgehalten. Nun erschien Judas mit einem Trupp römischer Soldaten und Männer, die ihm die Hohepriester und Pharisäer mitgegeben hatten. Sie trugen Fackeln und Lampen und warteten und waren bewaffnet. Jesus wusste, was jetzt geschehen würde. Er ging ihnen entgegen und fragte: Wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, war die Antwort. Ich bin es, erklärte Jesus. Judas, sein Verräter, stand mitten unter den Soldaten. Als Jesus klar und offen sagte, ich bin es, wichen die Bewaffneten erschrocken zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte noch einmal, wen sucht ihr denn? Jesus von Nazareth, antworteten sie wieder. Ich habe euch doch schon gesagt, dass ich es bin, entgegnete Jesus. Wenn ihr also nur mich sucht, dann lasst die anderen hier gehen. Damit sollte sich erfüllen, was Jesus früher gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir anvertraut hast. Simon Petrus hatte ein Schwert dabei. Plötzlich zog er es und schlug damit Malchus, einem Diener des hohen Priesters, das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich denn dem Leiden aus dem Weg gehen, dass ich nach dem Willen meines Vaters auf mich nehmen muss? Der römische Offizier befahl seinen Soldaten und den Dienern des hohen Priesters, Jesus festzunehmen und zu fesseln. Dann brachten sie ihn zu Hannas, dem Schwiegervater von Kaiphas, der in diesem Jahr hoher Priester war. Kaiphas hatte früher den führenden Männern der Juden geraten, es ist besser für uns alle, wenn dieser eine Mann für das ganze Volk stirbt. In der Geschichte hat es unendlich viel Leid gegeben und gibt es auch heute noch unendlich viel Leid. Erdrückendes und unschuldiges Leiden. Und es gibt heute wohl viel mehr Menschen in der Welt, die schuldlos gefangen, misshandelt und gefoltert werden als je zuvor. Ganze Völker sind gefangen gehalten. Hier in diesem Text, in dieser Begebenheit, geschieht Schlimmeres. Da geschieht Ungeheuerliches. Der einzige Mensch, der je über diesen Erdball gegangen ist, ohne auch nur einem einzigen Menschen im Entferntesten etwas Böses zu tun oder zu wünschen, der wird brutal festgenommen und als Verbrecher abgeführt. Wir müssten vielleicht sagen, du hast zwar das nicht getan, was man dir vorwirft, aber du hast vieles andere getan und versäumt. Du hast zwar immer ein anderes Leben führen wollen, aber wenn du einmal ehrlich zurückschaust, dann gibt es Dinge in deinem Leben, für die du dich schämst, die dir unheimlich peinlich sind, von denen du möchtest, dass es keiner weiß. Und du bist an anderen Menschen schuldig geworden. Das alles gilt für uns. Aber das gilt nicht für Jesus. Er tat nichts anderes, als die Liebe Gottes durch sein Reden und Tun zu verkündigen und zu demonstrieren. Er war der Wohltäter der Menschheit. Und er hätte an sich der Gefeiertste sein müssen. Sein Dienst war Heilen und Befreien von Leiden, von Lasten, und von Lastern. Aber was war die Antwort der Zeitgenossen auf diesen Jesus und sein Handeln? Wir sehen es hier. Sie ertrugen einen solchen Menschen nicht in ihrer Mitte. Und das können Sie nachlesen, wenn Sie die Evangelien lesen. Das geht sofort los, dass sich an Jesus Widerspruch entzündet. Dass man ihn nicht ertragen kann. Dass er unbequem ist. Sie ertragen einen solchen Menschen nicht in ihrer Mitte. Seit jenem Mord vor fast 2000 Jahren hat man sich immer wieder über die Täter und die Zuschauer empört. Glauben wir wirklich, dass Jesus in unserem Land anders behandelt würde? Hätte man in unserem Land nicht vielleicht auch weggesehen und geschwiegen, wenn man diesen Jesus nach Auschwitz gebracht hätte? Das ist die Botschaft der Leidensgeschichte, dass der Mensch es selbst nicht fertigbringt, so zu leben, dass seine Umgebung von Liebe und Freude erfüllt wird. Dass er es aber auch andererseits nicht ertragen kann, wenn andere das versuchen, wenn andere so leben. Diese Stunde hier, die entlarvt die Selbstherrlichkeit des Menschen, den abgründigen Hochmut, der auch in der Tiefe des Herzens sitzt. Es ist eine Haltung, die unter keinen Umständen zulassen kann, dass ein Mensch wirklich so lebt, wie wir eigentlich alle leben sollten. Und so eine Grundahnung hat jeder. Er ist ihnen ein Dorn im Auge. Warum eigentlich nicht? In seiner Gegenwart, in der Gegenüberstellung zu ihm, kommt heraus, wer wir wirklich sind und wie wir es meinen. Neben dem einfachen Zimmermann von Nazareth verblasst der tüchtige, gesetzestreue und fromme Pharisäer zur starren Maske. Und da steht der intelligente und aufgeklärte und nüchterne Sadduzäer. Das waren die Leute, die gesagt haben, wir können das mit der Auferstehung, das kriegen wir gedanklich nicht rund. Und das, was nicht, das darf einfach nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und was ich mir nicht vorstellen kann, das kann nicht sein. Das waren die aufgeklärten Pharisäer. Und sie stehen gegenüber diesem Jesus von Nazareth, entschuldigt den Ausdruck, wie dumme Jungs. Es kann nicht sein. Ich wurde gestern erinnert an eine Bibelstelle in Johannes Kapitel 3. Das Licht. Jesus ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Ein unwahrscheinliches Wort. Denn ihre Werke waren böse. Da muss man schon schlucken. Das ist eine Zumutung. Muss man lange drüber nachdenken über diese Stelle. Steht direkt nach diesem wunderbaren Vers, also hat Gott die Welt geliebt. Jeder, der Böses tut, der hasst das Licht und bleibt lieber im Dunkeln. Warum? Damit das nicht rauskommt, was ihn innerlich bewegt. Damit das unter einem Schutzschild bleibt. Aber wer in der Wahrheit leben will, der kommt zum Licht. Das heißt im übertragenen Sinne, der wird angezogen von Jesus. Der wird angezogen von diesem Mann von Nazareth, wem es um die Wahrheit und nichts als um die Wahrheit zu tun ist. Der wird angezogen von diesem Jesus. Das ist ein unwahrscheinliches Wort. Das berührt mich immer wieder neu. Sie haben Probleme mit ihm. Und sie meinen, dieser Jesus stellt alles auf den Kopf und das können wir nicht zulassen. Der wird plötzlich aus einer Hure eine Heldin. Lukas Kapitel 7. Oder aus einer Ehebrecherin, die normalerweise gesteinigt wird, das wird fast durch sein Verhalten der Vergebung noch sanktioniert. Wo kommt er da hin, wenn er Schule macht? Oder der gaunerhafte Zollpächter Zachäus, der bekommt von ihm noch einen frommen Ritterschlag. Und die göttliche Tarifordnung erst. Dass der 9 Stunden gearbeitet hat, nicht mehr kriegt, als der 1 Stunde gearbeitet hat. Da gehen unsere Gewerkschaften auf die Barrikaden. Wo kommt er da hin? Da werden wahrhaftig aus den Ersten Letzte und aus den Letzten Ersten. Das kann man nicht durchgehen lassen, das geht zu weit. Das geht zu weit. Jesus bringt das Sozialgefüge durcheinander und die bisherigen Strukturen, die geraten ins Wanken. Er stellt den Status quo in Frage und da muss man handeln. Wodurch bringt Jesus das durcheinander? Das ist das Aufregendste. Nicht durch eine militärische Kampfgruppe, nicht durch ein religiöses oder soziales Reformprogramm. Eigentlich macht er nichts Neues. Er knüpft an das, was die Leute schon alle kannten vom Alten Testament. Er interpretiert es in der Tat. Er legt es in der Wurzel frei und vor allen Dingen, er lebt das. Und er lebt das ganz konsequent. Und das regt die Leute auf, wie dieser Jesus mit Menschen umgeht. Das regt die Moralischen, die Frommen und die Oberen auf. Das darf nicht so weitergehen. Und da muss man zuschlagen. Lieber den einen beseitigen und über die Klinge springen lassen, als dass der eine alle verrückt macht. Entschuldigt diesen Ausdruck. Und dann haben wir noch Probleme mit den Römern. Lieber den einen wegmachen. Komm, Augen zu und weg. Damit alle Ruhe haben. Er hat sie von Anfang seines Wirkens zur Weißglut gebracht. Und man hat über diesen Jesus mit den Zähnen geknirscht. Sie haben Schaum vor dem Mund bekommen. Kann man nachlesen. Hoch in der Sand. Damals hieß es sofort, Steine aufheben und weg. Achtet mal genau auf diese Stellen an der Stelle. Und man überlegt, wie man ihn beseitigen kann. Und sie haben das schon einmal versucht. Längst vor dieser Begebenheit. Da hat man eine Gruppe von Soldaten losgeschickt. Nehmt diesen Jesus kurzerhand fest. Und sie hatten den Auftrag in der Tasche. Die Vollmacht, die Befugnis. Und dann haben sie diesen Jesus erlebt, wie er predigte und handelte. Und sie sahen seine Würde. Und sie sahen seine Hoheit. Und sie konnten nicht die Schwerter zücken. Da ging so etwas von diesem Mann von Nazareth aus, dass sie unverrichteter Dinge wieder nach Hause kehrt. Wir haben es nicht geschafft, Hand an den Mann zu legen. Und auch hier heißt es, als Jesus sich ihnen auf ihre Frage hin zu erkennen gab, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, ich bin's. Da fallen sie um. Da gehen sie auf die Knie. Wie er ihnen entgegengeht, die Hände entgegenstreckt, und sie eben nicht verächtlich anspuckt. Sie hatten sich scheinbar auf etwas ganz anderes eingestellt. Das war ihr Erfahrungshorizont. Wo gab es einen Anführer, der sich freiwillig stellte? Es sei denn, man wüsste keinen Ausweg mehr. Aber Jesus hätte Auswege gehabt. Er hätte sich bei seinen Freunden verstecken können. Und hier in diesem Garten Gethsemane, da gab es auch noch ein Tor. Da hätte er durch verschwinden können, einige Minuten. Und er wäre in Bethanien gewesen, das stand nicht mehr unter dem Machtbereich des Königs Herodes. Außerdem hatte er ja gesagt, ich kann 12 Legionen Engel herbeiholen. 12 Legionen Engel, die stehen zur Verfügung. Warum stellt er sich? Warum stellt er sich? Jesus selbst gibt die Antwort, das ist eure Stunde. Und die Stunde der Macht der Finsternis, das ist eure Stunde. Die schlägt jetzt. Ein anderer lässt sie schlagen. Kennt dieser Jesus keine Furcht? Ist er so sehr Gott, dass er über dem Leiden steht, dass ihn das gar nicht so tief berührt, dass er das überfliegt, dass das zwar alles echt aussieht hier, aber eben nur echt aussieht, aber nicht in Wirklichkeit echt ist? Oder könnte es vielleicht sogar sein, dass seine Liebe auch noch diese Soldaten umfasst? Diese Menschen, die doch sehr oft gar nichts anderes können, sind Erfüllungsgehilfen von irgendwelchen anderen und sie haben nicht das Rückgrat, Nein zu sagen. Wer will es ihnen verdenken? Gegen die Theorie, dass sein Leiden zwar echt aussehe, aber nicht echt sei, spricht die Situation, die diesem Bibeltext vorausgeht. Sie kennen das, das ist diese Szene im Garten Gethsemane, wo Jesus sich dreimal von seinen engsten Getreuen trennt, um einen Gebetskampf auszufechten, bei dem Blutstropfen zu Boden fielen. Dieser Kampf, den Jesus führte, um ein Ja zu diesem vorgezeichneten Weg zu finden. Wir merken, diese Haltung ist Jesus nicht in den Schoß gelegt worden. Die entsprach schon gar nicht seinem Naturell. Sondern dieser Weg Und ein Ja zu diesem Weg musste schwer erkämpft werden. Aber wie konnte der Gottessohn überhaupt Anfechtungen haben? Nun, wir verstehen nicht viel von Dämonen, bösen Mächten und gefallenen Engeln. Aber wir hören schon im Kapitel 4 des Matthäus-Evangeliums, wo es heißt, wo Jesus versucht wurde. Und dann heißt es dort im Vers 11, glaube ich, im letzten Vers, und der Teufel wich eine kleine Zeit von ihm. Das heißt, dass das gesamte Leben von Jesus angefochten wurde von der Macht des Bösen, die eins im Sinn hatte, Jesus ein Bein zu stellen, beziehungsweise von dem Weg, zu dem er angetreten ist, wegzuziehen mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln. Aber so viel wissen wir, es ging nicht nur um die Frage Flucht oder sich stellen, es ging um dieses ganze Lebenswerk. War Jesus gescheitert? Alles, was er dem Volk gesagt und getan hatte, vor allem aber die Nachricht vom Kommen des Gottesreiches, was war denn nun daraus geworden? Was ist denn nun daraus geworden? War das alles umsonst? Wo blieb denn die Erfüllung der Versprechungen Gottes? Wo blieb das denn? Und auch seine Jünger schätzt Jesus in dieser Stunde sehr nüchtern ein. Da heißt es, man wird den Hirten schlagen und daraufhin wird sich die Herde zerstreuen. Sie haben seine Lehre nur teilweise verstanden. Von seinem Leiden haben sie überhaupt nichts verstanden. Geschweige denn, das wollten sie partout nicht. Eine weitere Anfechtung war ja hier das körperliche Leiden. Vielleicht geht es uns allen so. Es ist ja manchmal schlimm, irgendwo im Fernsehen etwas, ja, ein Stück weit mitzudurchleiden, was es dort so gibt. Oder irgendwie eine Begebenheit, die sich in Auschwitz oder so zugetragen hat. Meine Frau hatte jetzt irgendwas gelesen, ich weiß nicht mehr was. Sie sagt, ich kann es nicht lesen. So greift mich das ein. Ich ertrag es nicht mehr. Es geht über mein Fassungsvermögen hinweg. Geschweige denn, lesen ist schon schwer, geschweige denn etwas zu ertragen. Und Jesus kennt die Menschen. Und gerade darum ist ihm so bange, in die Hände der Menschen zu fallen. Zu welcher Grausamkeit Menschen fähig sind. Gerade wenn das Opfer vielleicht etwas Höheres ist, da möchte man so im Nachhinein nochmal sein Mütchen kühlen. Jetzt hat man ihn in der Hand und jetzt kann ich mal richtig einen loslassen an der Stelle. Dass wir von Jesu Angst wissen und seine Anfechtungen so offen geschildert werden. Ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen können, das bringt einem Jesus unwahrscheinlich nahe. Unwahrscheinlich nahe. Wäre er als unverwundbarer Held, als so eine Art Siegfriedgestalt ins Leiden gegangen, darf ich mal fragen, ob wir ihn so lieben könnten? So lieben könnten? Aber warum gibt er sich freiwillig gefangen? Ich glaube, es gibt nur eine Antwort darauf, weil Gott ihn darum gebeten hat, weil es Gottes Plan ist. Auch in der Art der Hingabe und der Annahme soll er der ganz andere sein, der ganz andere sein. An ihm soll sich das Böse austoben, die Ausgeburt des Bösen wirklich auslaufen und totlaufen und überwunden werden. Gefangenschaft, die ganze Passion Jesu ist Teil seines Befreiungskampfes für alle Menschen aller Zeiten. Sagen wir es persönlicher, für jeden von uns. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heißt, die tödliche Wunde, unter der wir alle leiden, die hat durch diesen Jesus die entscheidende Heilung erfahren. Das ist schwer zu verstehen, durch seine Wunden sind wir geheilt, aber es gehört in Gottes Plan. Das war nötig, persönlicher, das habe ich nötig. Der Verstand nimmt es vielleicht hier noch auf, aber das Herz, die innere Zustimmung, die tut sich schwer. Ist das wirklich nötig? Haben Sie die Frage auch schon mal gedacht? Ist das mit diesem Gekreuzigten wirklich nötig? Alle Kirchen haben ein Kreuz. Wie sagte jetzt jemand, lasst uns doch lieber ein anderes Symbol für den christlichen Glauben wählen. So eine Wiege, ist doch so schön, Weihnachten. Und am Weihnachtsbaum lässt sich doch viel besser verkaufen. Nicht so anstößig eine Wiege statt ein Kreuz, so ein Marterinstrument, ein Folterinstrument. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Habe ich das wirklich nötig? Bin ich denn ein Gefangener? Das zu bejahen und innerlich ganz persönlich zu akzeptieren, ist, glaube ich, nicht möglich, ohne dass einem Menschen, ohne dass uns eine tiefere Selbsterkenntnis geschenkt worden ist, über uns selber. Und das kostet immer sehr, sehr viel. Wissen Sie, wie teuer das ist? Das kostet unseren Stolz. Das kostet unseren Stolz. Und nun lasst uns einmal die Probe aufs Exempel machen und bei unseren kleinen Gefangenschaften mal anfangen. Keine großen Vergehen, aber Abhängigkeiten. Kennen wir nicht auch solche Gewohnheiten, die wir schon lange loswerden wollten, aber nicht loswerden konnten? Wo man den Eindruck hat, ich hänge fest, ich kann es nicht abstreifen. Das gehört fast zu mir, wie so ein zweiter Anzug. Abhängig von irgendetwas, von jemandem. Bin ich gelöst vom Neid, der mir immer wieder neue Begegnungen und Beziehungen zerstört? Neid ist wirklich Eiter in den Knochen. Wie ist es mit einem tief eingewurzelten Hass gegenüber jemand, den ich partout nicht ausstehen kann, wo mir die Galle hochkommt, sobald er irgendwo zur Tür reinkommt? Hass, will ich den loswerden oder pflege ich den ganz sorgsam? Wie ist es mit den Gefangenschaften meiner Bitterkeit oder meiner Begierden? Oder meiner Traumwelt, dass ich ständig in einer Traumwelt lebe. Oder meinem ständigen Kreisen um mich selbst herum, sodass ich die Nöte in dieser Welt und in der Nachbarschaft überhaupt nicht mehr wahrnehme. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, die Spitze eines Eisberges unserer menschlichen Leidenschaften. An der Person Jesu trennen sich die Wege der Menschen. Da trennen sich die Wege der Menschen. Und durch alle Jahrhunderte gab und gibt es Menschen, die ihre eigenen Gebundenheiten fühlten und anfingen, darunter zu leiden und sich an diesen Jesus zu wenden. Und einige haben durch diesen Jesus und durch sein Werk, was er hier begonnen hat und was in der Auferstehung und Himmelfahrt die Krönung erfahren, haben sie Befreiung erfahren. Ich weise jetzt schon mal hin auf die nächste Gemeindezeitung. Da schreibt jemand einmal ganz offen von Gebundenheiten, wo er festgehangen hat und nicht loskam. Echte Gebundenheiten von unsichtbarer Stelle und wo der lebendige Jesus diese Gebundenheiten gesprengt hat, bis ins Okkulte hinein. Andere wollten sich lieber weiterhin leid tun und legten schon deshalb keinen Wert auf die neue Freiheit, weil die neue Freiheit auch immer in die Eigenverantwortung hineinsetzt, herausfordert. Hier im Text gibt es eine dritte Art. Einer der Jünger, nämlich Judas, ist Gefangener seiner eigenen Gefühle, seiner eigenen Größe und seiner eigenen Wichtigkeit. Er träumt ja vom Gottesreich. Und er glaubt, dass der Messias dieses Gottesreich jetzt durchsetzen wird. Auch mit weltlichen Mitteln. Und deshalb bekommt dieser Judas immer mehr Probleme mit diesem Jesus von Nazareth. Der funktioniert nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Er funktioniert anders. Er hat Probleme mit seiner unendlichen Liebe, mit seiner Nachsicht, mit seiner tonnenweise Geduld und seinem Zögern. Und er findet es unerträglich, dass Jesus seine göttliche Vollmacht nicht einsetzt. Die Ärmel aufkrempelt und zuschlägt. Und als er merkt, dass Jesus diesen Weg weitergeht und dass er schnurstracks auf Golgatha zumarschiert, da fordert er Jesus heraus. Und das nehmen viele an, dass Judas alles auf eine Karte gesetzt hat, um Jesus zu diesem Handeln zu zwingen. Jetzt endlich, wenn es ans Letzte geht, dann muss er doch handeln. Er möchte das Reich herbeizwingen oder er nimmt auch sein Ende in Kauf. Wir können Judas nicht mehr fragen, was er sich im Einzelnen von diesem Verrat versprochen hat. Wir wissen nur, dass Jesus sich durch ihn nicht provozieren ließ, von seinem Weg abgewichen ist und wir wissen, dass Judas erbärmlich gescheitert ist. Ist ja erschreckend, dass Jesus von einem verraten wird, der 3 Jahre mit ihm in engster Gemeinschaft umhergezogen ist. Und noch schlimmer ist ja, Jesus wusste, der wird mich verraten. Ja, stellen Sie sich das mal vor hier. Stellen Sie sich das mal vor, wir wissen, hier ist einer, der wird mich morgen oder nächste Woche voll ans Messer liefern. Das weiß man. Jesus wusste das. Das ist erschreckend, vom Freund verraten zu werden, aber nicht ganz ungewöhnlich hat es ja immer wieder gegeben. Brutus war Cäsars Freund. Hagen von Tronje war Siegfrieds Freund. Ich habe von Theo Lehmann, diesem bekannten Jugendpastor aus der ehemaligen DDR, gelesen, als die Sache mit den Stasi-Akten rauskam und er Einsicht bekam, stellte er fest, der beste Freund hat mich verraten. Hätte ich nie geglaubt, der beste Freund. Und wie oft habe ich es in der Seelsorge erfahren, dass mir Ehepartner sagten, mein bester Freund hat mir die Frau ausgespannt. Da haben wir das Gleiche. Das Unfassbare hat mit der Natur des Menschen zu tun. Von unserer Natur sind wir anfällig. Und dort, wo es um den eigenen Vorteil geht, wo wir uns Gewinn und Genuss versprechen, da setzen wir auch manchmal die Ellenbogen ein. Und da gehen wir auch manchmal über Leichen, wie das so schön im Volksmund heißt. Und ich denke auch da, wenn es ins Leiden geht, wozu soll Leiden gut sein, wenn es auch einen Weg daran vorbeigeht und gibt, selbst wenn es die eigene Moral oder die eigene Gesinnung kostet. Die wird in dem Fall dann mal geopfert, beiseite gestellt. Friedrich von Bodelschwingh, das ist der Gründer der Bodelschwingh'schen Anstalten, wo viele Menschen, die an Krankheiten leiden, Hilfe empfangen haben, auch im Dritten Reich, der dort Position gehalten hat, der hat einmal gesagt, niemand kann das Geheimnis des Sterbens Jesu erfassen, der nichts von der eigenen Schuld weiß. Niemand kann das Geheimnis des Sterbens Jesu erfassen, der nichts von eigener Schuld weiß. Dem wird es immer wieder etwas Böhmisches sein an der Stelle, was man nicht greifen kann, böhmische Dörfer sein. Nur ein ehrlicher Blick der Selbsterkenntnis, der wird uns hier den Zugang öffnen. Und damit stehen wir an der Grenze der menschlichen Vernunft. Dieser ganze Weg dieses Jesus von Nazareth bleibt insgesamt rätselhaft. Man kann sich aus dem Gesteinsbrocken Jesus hier und da einen Stein ausbrechen, zum Beispiel in der Bergpredigt. Da kann man begeistert sein, was für ein Programm Jesus dort entwirft. Aber sein Leidensweg mit dem Höhepunkt des Kreuzes bleibt ein Unverständnis, was der Mensch mit seinem Verstand nie verstehen und begreifen kann. Das ist ein Geheimnis, dem man sich mit dem Herzen nähern kann und was einem dann das Herz abgewinnt und eine ganz tiefe Liebe zu diesem Jesus im Herzen und Leben entstehen lässt. Das wünsche ich uns allen, dass diese Liebe sich immer wieder neu an seiner Liebe entzündet und unser ganzes Leben durchzieht. Amen.